Guten Morgen auch von meiner Seite. Frieden, Peace, Paz, Pe, Pace, Shalom, Salam, Frieden. Ein wunderschönes Wort oder doch eine Utopie? Frieden hundertfach in der Bibel genannt, Shalom im Alten Testament, Irene im Neuen Testament. Wir lesen, wir hören, wir wissen, Jesus, der Friedefürst, der mit seiner Liebe, seiner Versöhnung Frieden schafft, das Friedensreich bringen möchte. Und gleichzeitig diese Welt voller Hass, voller Gewalt, Krieg, Feindschaft. Und auch in unserem persönlichen Leben kennen wir diese Spannung, die Sehnsucht nach Frieden im eigenen Leben und gleichzeitig die Realität, der Groll, der Hass im Herzen, vielleicht sogar Feindschaft. Wie passt das alles zusammen? Wahrscheinlich kennen die meisten von euch noch diese Fahne. In den 80er Jahren gab es ja eine starke Friedensbewegung und der Golfkrieg hat dann nochmal diesen bisschen nach oben gebracht, dieses Pace fordern, diese Demonstrationen für Frieden, die wichtig sind. Wir sollen für Frieden einstehen, ganz klar. Und gleichzeitig denke ich, wir sollten Frieden nicht nur fordern, dafür aufstehen, sondern wir sollten selbst ganz konkret, ganz persönlich unseren Beitrag zum Frieden leisten. Jeder Einzelne von uns. Ich und du, jeder von uns sollte zum Friedensstifter werden. Denn den Frieden, den du, den Frieden, den ich ausstrahle, weitergebe, der wird dann ansteckend sein. Und wenn viele Menschen friedvoll, friedlich leben, dann können aus diesen kleinen Inseln des Friedens tatsächlich ein Land werden, zu einem Land zusammenwachsen, zu einem friedvollen Miteinander werden und Friede breitet sich aus. Und deshalb die ganz konkrete Frage, die auch am Freitag im Leiterforum genannt wurde: Wir wollen eine konkrete Predigt, heute wird es konkret. Keine Theorie, keine Theologie in der Tiefe mit irgendwelchen Dogmen, sondern ganz praktisch. Du wirst herausgefordert, du sollst heute hier lernen, wie du zu einem Friedensbringer werden kannst. Und ich habe dazu einen der provokantesten Sätze Jesu rausgesucht. Jesus fordert uns nämlich heraus, zu Friedensstiftern zu werden. Und in der sogenannten Feldrede bei Lukas, das ist sozusagen die Alternative zur Bergpredigt bei Matthäus, fordert Jesus etwas, das man kaum glauben mag. Nämlich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Diese Aufforderung Jesu wird immer wieder gerne als Beleg für die totale Weltfremdheit, Abstraktheit und Naivität des christlichen Glaubens gesehen. Wie unrealistisch, wie blöd, wie absurd ist denn eine solche Forderung in dieser Welt? Wer so etwas von seinen Anhängern fordert, der kann ja nicht ganz richtig im Kopf sein. Liebt eure Feinde. Wahrscheinlich sind wir schon ein bisschen abgestumpft, weil wir diesen Satz schon tausendfach im Gottesdienst gehört haben. Aber überlegt mal, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Ist das tatsächlich naiv, weltfremd, unrealistisch? Machen wir es praktisch, eine ganz praktische Übung. Und macht wirklich mal mit, wenn es dir hilft, kannst du auch die Augen schließen. Stell dir jetzt in diesem Moment jemanden vor, der dein Leben unendlich schwer macht. Wirklich mal diesen Mistkerl, diese blöde Zicke sich vors Gedächtnis rufen, vors innere Auge. Denk an diesen furchtbaren Menschen mit all seiner destruktiven Art. Ein Gesicht reicht. Und jetzt hör nochmal diese Aufforderung Jesu. Liebe diesen Menschen, den du gerade vor Augen hast, liebe diesen Feind. Tu ihm Gutes, ihm, der dich hasst. Und segne ihn, der dich verflucht. Und bitte für ihn, der dich beleidigt. Tut weh, oder? Zumindest ziemlich ungemütlich. Oder vielleicht auch gerade nicht. Vielleicht spürst du ja direkt, dass das Ernstnehmen dieser Aufforderung Jesu etwas ändern würde. Im Umgang mit diesem schlimmen anderen. Vielleicht ändert sich was, obwohl sich alles in uns dagegen sträubt. Liebe, Wohltue, segne, bitte, das sind doch alles gute Dinge. Und gerade das Segnen, also jemandem die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes, die Begleitung Gottes zusagen, vermutlich könnte doch selbst dem schlimmsten Feind nichts Besseres widerfahren, als wenn wir ihm den lieben Gott an den Hals wünschen. Jesus sagt an der Stelle nicht, bitte für ihn, dass er glücklich wird, dass er reich wird, dass er Wohlstand hat, dass er Recht bekommt. Das bittet Jesus nicht, das fordert Jesus nicht. Jesus sagt auch nicht, schwamm drüber, vergiss die bösen Taten, all das, was er dir angetan hat. Das nicht, sondern Jesus hofft, dass dein Widersacher mit der Gegenwart Gottes konfrontiert wird. Dass du ihm mit aller Kraft, mit aller Inbrunst Liebe, Gutes, Segen, Wohltun an den Hals wünschst. Und das kann doch niemandem schaden. Denn wir wissen doch alle, wie Streitigkeiten und Konflikte entstehen. Gewalt mit Gewalt zu beantworten hilft nicht weiter oder löst Probleme. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Und genau deshalb sollen wir Christen ein Zeichen des Friedens setzen, indem wir eben diese Spirale von Gewalt und von Hass, von Missgunst, von du tust mir was Böses und ich wünsche dir noch viel Schlimmeres an den Hals mal durchbrechen. Und wenn ich meinen Feind liebe, davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn ich ihm segne, ihm wirklich Gutes wünsche, dann macht das was mit mir. Es tut mir gut. Wir denken ja oft, dass die Feindesliebe anstrengend sei. Ich bin nicht so weise wie manche von euch. Ich bin auch nicht so weit an Lebensjahren wie manche von euch. Aber ich habe in meinem Leben gemerkt, für mich ist es viel anstrengender, den Feind zu hassen. Für mich ist es viel anstrengender, als wenn ich dem Feind, dem Gegner, dem, der mir Böses tut, was Gutes an den Hals zu wünschen. Warum? Wenn ich mit Hass antworte, dann gebe ich diesem Gegenüber in meinem Leben viel zu viel Raum. Dann bestimmt er darüber. Dann krollt es in mir kommt die Wut hoch und der Gegenüber bekommt einen Raum, den er eigentlich nicht in mir und in meinem Leben haben sollte. Ich schade mir selbst. Hass, Groll vergiftet mein Leben. Und ich bleibe in meiner Wut, in meiner Aggression, in meiner Ablehnung in mir gefangen und werde von ihr bestimmt. Und ich glaube, wenn man immer wieder diesen Hass entgegnet und noch eine Schippe drauflegt, dann wird man irgendwann zu einem verbitterten Menschen. Verbitterte Menschen sind, glaube ich, Menschen, die ihrem Feind nicht Liebe, Segen, Gutes an den Hals wünschen können. Nachtragende Menschen. Und ich liebe Sprache, weil Sprache manches offenbart. Ich trage dir das nach. Was bedeutet das? Die Sprache ist verräterisch, denn hier wird deutlich, ich trage dir was nach. Ich schleppe mich, mich beschäftigt es, ich halte es fest, ich fokussiere mich immer wieder darauf, warte du nur, wenn. Der Feind ist vielleicht schon über alle Berge, der weiß vielleicht deinen Namen gar nicht mehr, der weiß vielleicht gar nicht mehr, worüber du dich ärgerst, aber in dir arbeitet es immer noch und du kannst es nicht loslassen. Und deshalb glaube ich, wer seinem Feind eben nicht Gutes, Wohltun, Segen an den Hals wünscht, der wird selber daran kaputt gehen, denn der räumt dem Gegenüber zu viel Macht ein in seinem eigenen Leben. Man macht sich selbst das Leben schwer, man bleibt Opfer, verstrickt sich in innere Auseinandersetzungen mit dem Verursacher. Und indem ich dem anderen Gutes wünsche, und sage, Gott sei ganz nah bei diesem Menschen, denn der hat es wirklich nötig. Befreie ich mich selbst aus dieser emotionalen Abhängigkeit zu ihm und dann erlebe ich Frieden. Inneren Frieden auf jeden Fall. Und manchmal kann sogar aus diesem inneren Frieden auch äußerer Frieden werden. der Beginn eines äußeren Friedenprozesses werden. Denn schließlich werden Konflikte ja immer da unangenehm, wo ich dem anderen Böses wünsche. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, wünscht ihm die Gegenwart Gottes an den Hals, die euch verfluchen, und bittet für die, die euch beleidigen. Und mir ist klar, ich bin ja nicht weltfremd, dass das unserer menschlichen Natur widerstrebt. Aber Jesus fordert uns dazu auf. Und wenn er uns diesen Auftrag gibt, dann ist das nicht unmöglich. Denn Gott ist für das Unmögliche zuständig und wir Menschen sind für das Mögliche zuständig. Und wenn Jesus uns dazu auffordert, glaube ich, dann ist das machbar. Es ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Willst du diesen Weg gehen oder den, den die Welt an so vielen Stellen geht? Jetzt mag man einwenden, ja, aber das sind doch Gefühle. Und Gefühle kann ich doch nicht befehlen oder machen, die sind ja so, die Emotionen. Ich fühle mich doch nicht nach Liebe oder nach Gutes tun, nach Segnen und Bitten. Wir sind dabei ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis. Denn ein Auftrag zu erledigen hat nichts mit Gefühlen zu tun. Ein Auftrag zu erledigen ist kein Akt des Gefühls. Und deshalb ist diese Aufforderung auch kein Akt des Gefühles, eine Gefühlsangelegenheit. Denn das wissen wir, gäben wir unseren Gefühlen nach. Erst wenn ich bereit bin, dann wirst du wahrscheinlich nie bereit sein, zu segnen oder für den anderen zu bitten. Und auch nicht zu lieben. Denn im griechischen Urtext ist damit nicht die überschwängliche Liebe, die ich vielleicht meinem Partner entgegenbringe, gemeint. Sondern dort ist Lieben gemeint im Sinne von den anderen anzuerkennen, ihn zu schätzen, ihn willkommen zu heißen. Wir Menschen sind eben in unseren Gefühlen so unstet, dass wir uns entscheiden müssen. Und Jesu Aufforderung ruft dich und mich zur Entscheidung. Und ich bin überzeugt, wir sollten uns immer wieder, so schwer es uns vielleicht auch fällt, für den Frieden entscheiden. Und dann zulassen, dass dieser Frieden, den ich über dem anderen ausspreche, mich verändert und vielleicht sogar auch den Gegenüber verändert. Denn so wird dann diese Welt friedlicher und friedvoller. Wie gesagt, es ist wichtig, auch für Frieden einzutreten, seine Stimme zu erheben, aber viel wichtiger ist das, glaube ich, selber. In seinem Umfeld, in seiner Familie, in seiner Nachbarschaft, in seinem Verein, in seinem Beruf ein kleines bisschen Frieden reinzubringen und immer wieder zu zeigen, dass der Frieden Gottes nicht von dieser Welt ist, aber dass wir an diesem Frieden teilhaben können. Deshalb wirklich diese feste Aufforderung Jesu: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und ich liebe Geschichten und ich liebe besonders Geschichten aus Israel, weil ich da gelebt habe. Und ich liebe vor allem wahre Geschichten. Und es gibt eine Geschichte, die wirklich wahr ist und die ist so bewegend, dass sie sogar verfilmt wurde. Es handelt sich um Ismael Khatib. Und wir schreiben das Jahr 2005. Und der 11-jährige Sohn von Ismael, Ahmed, spielt im Flüchtlingslager in Jenin in Palästina mit einer Spielzeugwaffe. Und israelische Soldaten verwechseln ihn mit bewaffneten Palästinensern und schießen dem kleinen Jungen in den Kopf. Der schwer verletzte Junge wird samt seinem Vater Ismael sofort ins Krankenhaus nach Haifa, nach Israel gebracht, weil sie wollen diesen Jungen retten. Aber es ist zu spät. Die Ärzte in Haifa können nur noch den Gehirntod des kleinen Ahmeds feststellen. Und dann kommt die bewegendste Szene, dass der jüdische Krankenpfleger zu Ismael, dem Palästinenser, geht und sagt: Ihr Sohn ist gestorben, wir konnten ihn nicht mehr retten. Aber Ihr Sohn kann Leben retten, indem Sie ihn für die Organspende bereitstellen. Und Ismael fragt den jüdischen Pfleger: Wer würde denn die Organe meines Sohnes bekommen? Und der jüdische Pfleger schaut betroffen zu Boden und möchte eigentlich gar nicht antworten. Und er sagt, unser Recht lässt es nur zu, dass es Israelis werden. Und in Ismael beginnt jetzt dieser Kampf. Ismael hat in der ersten Intifada aktiv gegen Israel gekämpft. Israelische Soldaten erschießen ein unschuldiges Kind. Israelische Ärzte versuchen alles, aber können diesen Jungen nicht retten. Und jetzt soll dieser Junge israelische Kinder von Besatzern retten? Und er erzählt in einem Interview, wie er mit sich ringt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so heißt es seit Jahrtausenden in diesem Landstrich. Oder möchte er diese Spirale der Gewalt zerbrechen? Und er ringt mit sich, er spricht mit seiner Frau und letztlich stimmen die beiden zu und sagen, ja, Ahmeds Tod soll nicht umsonst sein, sondern er soll Leben retten. Und so wird der Moment des größten Schmerzes zu einem Stückchen Himmel auf Erden. Eine zutiefst menschliche Geste in diesem Landschnitt, wo es immer heißt, wie du mir, so ich dir und noch tausendmal härter, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und tatsächlich, mit den gespendeten Organen des kleinen Ismaels bekommen 6 israelische Kinder, orthodoxe Juden, Beduinen, säkulare Juden, diese Familien und ihre Kinder neues Leben geschenkt. Und so ermöglicht tatsächlich ein kleiner, unschuldiger, palästinensischer Junge mitten im Nahostkonflikt israelischen Kindern das Weiterleben. Und guckt euch diesen kurzen Ausschnitt dazu an.
אז אחר כך אמרתי שאני רוצה לדבר איתו. אם אתה תחליט שתרצה לתרום את האיברים של הבן שלך לילדים האלה, למעשה אתה יכול לחיות אותם מחדש.
اتصلوا يوم الأحد ما بنسى اتصلوا عكايد لما اتصل علي ما صدقت
she said we have a kidney في منو خفيفك so I you know I looked at her and I couldn't believe it
يسألونا منعرف من المتبرع نقول لهم لا يعني كان
كمובן هيتي ما عديف شو زي يا يهودي بل إيمان
كنا بنيجي في نفس الساعة بنروح في نفس الساعة بنطلع في نفس الساعة كله الغسيل مع بعض حتى الزراعة يعني لما زرعنا زرعنا في نفس الساعة مع بعض
شاب صغير كنت أحضر أي فيلم على مستوى أفلام هندية كنت أبكي عليه فما بالك يعني قصة أحمد يعني هذا واقع وهذا حصل فيه على أرض الواقع
dieser Film und es ist besonders bewegend, weil 2 Jahre nach der Organspende besucht Ismael die Familien, deren Kinder jetzt leben und auch das wird nochmal zu einem Beispiel, wie man wirklich Feindschaft und Hass zerbrechen kann in diesem konfliktbeladenen, ja in dieser konfliktbeladenen Region. In diesem Sinne, werde Friedensstiftern.